Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Es freut mich ganz besonders, dass Karin Berghammer heute bei mir zu Gast ist. Karin ist nicht eine ganz großartige Regisseurin und Produzentin, sondern in ihrer Arena der österreichischen Filmwirtschaft auch eine so beherzte wie erfolgreiche Kämpferin für die Gleichstellung von Frauen. Unser Thema heute ist das Hebammenwesen. Der älteste Frauenberuf der Welt steht also im Mittelpunkt unseres Gesprächs. Doch bevor wir in diese Welt eintauchen, verrate uns doch, liebe Karin, wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Also vielen Dank für die Einladung. Ich möchte zu dem, was du gerade gesagt hast, eben etwas ergänzend hinzufügen, weil der Hebammenberuf ist eigentlich der zweitälteste der Welt.
Welcher ist denn der älteste?
Das ist die Prostitution.
Oh.
Weil, ja, genau, das ist offensichtlich vorm Kinderkriegen noch, war das noch aktuell. Wer bin ich? Ich bin politisch, würde ich sagen, bin ich Feministin. Biologisch bin ich Frau. Psychologisch weiß ich es nicht so genau.
Und was treibt dich an?
Was treibt mich an? Naja, also ich habe schon eine gewisse Getriebenheit und das ist eigentlich immer eine Suche nach dem, was drinnen steckt oder was dahinter steckt, nach dem, was das Ungesehene, Unerhörte eigentlich, nach den Fragen auch, nach den essentiellen Fragen, existenziellen Fragen auch, die uns das Leben stellt.
Eine gute und ewige Triebfeder sozusagen.
Ja, schon. Und schon auch die Suche nach Verbundenheit eigentlich, ja. Das ist mir auch sehr wichtig.
Als Regisseurin und Produzentin konzentrierst du dich unter anderem auf Kurzspielfilme und Dokumentarfilme. Deine Filme Leben für den Tod und Weg damit, die Kunst der Entsorgung etwa, wurden 2020 und 2023 mit dem Franz-Grabner-Preis in der Kategorie Bester TV-Dokumentarfilm ausgezeichnet. Das sind sehr schöne Bestätigungen für deine Arbeit, deinen Blick auf die Welt, deine Fähigkeit, denselben einzufangen, aber auch für dein dramaturgisches Talent. Du hast deine berufliche Karriere als Hebamme begonnen. Ist so eine Geburt ein recht gutes Vorbild für den perfekten Spannungsbogen einer Geschichte?
Das ist eine super interessante Frage. Ich würde sagen, das, was ein guter Film und eine Geburt gemeinsam haben, ist, dass es um, wenn wir jetzt von natürlichen Geburten sprechen, dann sprechen wir von Prozessen eigentlich, durch die der Protagonist oder die Protagonistin geht. Also bei der natürlichen Geburt, ist die Gebärende eigentlich diejenige, die durch diesen Prozess durchgeht in erster Linie. Also die begleitenden Männer gehen auch durch einen Prozess durch, aber die Gebärende in erster Linie. Und da erfährt die Frau einfach eine Transformation durch den Schmerz und durch die Bewältigung dieses Schmerzes. Und beim Film ist es ja so, dass beim Spielfilm vor allem, dass es auch der Konflikt sozusagen eine Schlüsselrolle spielt, der eben den Protagonisten oder die Protagonistin irgendwo hinbringen soll, irgendwo anders hinbringen soll, als sie am Anfang war. Und das, würde ich sagen, ist auch so was Transformatives eigentlich, was Katharsisches, was beide Gebiete gemeinsam haben.
Mhm. Und du kannst es perfekt einfangen. Also du kannst sowohl das eine begleiten und verfolgen,
ja. Ja.
als auch das andere einfangen und, mhm. und zum guten Ende bringen.
Ja.
Ja. Warum hattest du dich damals eigentlich dazu entschlossen, einen der ältesten Berufe der Welt und den vielleicht wichtigsten für das Leben selbst und den Fortbestand der Menschheit zu erlernen? Gab es einen Trigger dafür, für dich Hebamme zu werden?
Mhm. Da gab es mehrere. Warte mal, Sekunde. Also ich glaube, der erste Trigger, der mich in dieses, auch in das Thema Frauengesundheit eigentlich eingeführt hat, war meine Abtreibung, die ich mit 18 hatte, weil ich nicht verhütet habe, weil mich auch keiner aufgeklärt hat und weil ich dann eben beschlossen habe, das ist zu früh für mich. Und dann war ich halt in dieser Klinik und es war eigentlich ganz okay alles. Aber zu Hause habe ich dann Fieber bekommen, hohes Fieber und musste wieder zurück. Und dann wurde ich auf der Gyn aufgenommen. Und dann wollte mir der Gynäkologe bei der Visite erklären, weil mit mir hat eigentlich niemand gesprochen. Also ich musste zuerst einmal wirklich um Aufmerksamkeit kämpfen, dass überhaupt jemand, weil ich war 18, ich war so ein Dirndl da, liege ich da in dem Bett, in dem Sexbettzimmer. Aber ich wollte halt wissen, was los ist. Und dann hat mir der Gynäkologe eben gesagt, naja, Sie haben eine Eierstockentzündung und da müssen wir jetzt Antibiotika machen und dann so. Und ich habe mir gedacht, aha, sehr interessant, 3 Tage nach einer Abtreibung habe ich eine Eierstockentzündung, wollen Sie mich verarschen, ja. Und dann am Tag drauf oder so, wie ich kein Fieber mehr hatte, sagt der Gynäkologe zu dem Schwanz, der hinter ihm hergelaufen ist, bei der Visite, machen wir morgen eine Rekuretage. Und dann habe ich gesagt, nein, Entschuldigung, aber wieso machen Sie bei einer Eierstockentzündung eine Rekuretage? Und dann hat mich die Schwester komplett niedergemacht und hat gesagt, wer macht hier die Therapie, der Arzt oder Sie? Ja? Die haben das als einfach ungehörig empfunden, dass ich da überhaupt eine Frage stelle. Und da habe ich mich schon gefragt, was wird hier gespielt? Ja, warum werde ich, okay, ich bin jung, aber ich habe es ja bei den anderen auch gesehen, Fragen waren da überhaupt nicht erlaubt, mehr oder weniger. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, das kann nicht sein. Das ist einfach... das ist nicht fair. Und dann bin ich aus verschiedenen Gründen auf einem Bauernhof gelandet und habe mich dort selbst versorgt. Und da war in der Nähe ein Entbindungsheim. Und meine Freundinnen aus Wien sind dann immer auf den Bauernhof gekommen in der Schwangerschaft. Die sind alle schwanger geworden, eine nach der anderen. Und haben dann halt da die gesunde Luft, Landluft und sind lange geblieben. Und 2 von ihnen haben dann auch eben da in diesem Entbindungsheim ihre Kinder bekommen und haben mich mitgenommen. Und das war schon super. Also das war sehr beeindruckend. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, that's it, ja.
Sieben Jahre lang warst du dann als Hebamme tätig. Was hat dich in diesen Jahren mit den schwangeren und gebärenden Frauen, den jungen Müttern und Neugeborenen am meisten beeindruckt?
Ich glaube, ich habe dir schon gesagt, dass das, was mich antreibt, eben die Suche nach dem, was dahinter steckt, ist so. Ja. Mhm. Und nach dem, was wirklich ist. Ja, weil ich bin einfach ein paar Mal verarscht worden in meinem Leben und das ist etwas, was ich eben, wo ich allergisch drauf bin. Mhm. Auch weil unter der Geburt ich immer wieder erlebt habe, dass da so etwas wie die Wahrheit herauskommt. Ja, also vor allem unter den natürlichen Geburten. Ich habe ja hauptsächlich natürliche Geburten erlebt als Hebamme. Ja, also den Frauen vor allem, also eigentlich haben mich die Frauen am meisten beeindruckt, mhm. weil ich schon gesehen habe, diese Wehen sind eine ordentliche Herausforderung. Aber wie die gelernt haben, damit umzugehen, wie die diese Herausforderungen einfach bewältigt haben, also dass es überhaupt bewältigbar ist und wie die Frauen dann meistens schön geworden sind. Also viele Frauen sind so wahnsinnig schön geworden in diesem Prozess. Mhm. Also wie diese, und haben dann ja auch diese Befriedigung, also diese Momente, wo das Kind dann da war, das sind einfach wahnsinnig schöne Momente, sehr aufgeladene, emotionale Momente meistens. Manchmal ist es auch so, dass Frauen irritiert sind oder so, aber keine Frau macht einem was vor in dieser Situation, mhm. ja, weil das geht dann einfach nicht mehr. Auch ihren Männern machen sie nichts mehr vor. Du siehst so genau, was das für eine Beziehung ist zwischen denen. Mhm. Und diese Befriedigung, ich glaube, das ist das, was eben dann auch so schön macht, ja. Und das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Eigentlich, wie man dieser Transformation, durch die die Frau durchgeht, dass man das in Zeitlupe beobachten konnte, was sich für diese Frau verändert.
Mhm. Ja.
Also die waren dann einfach auch so unglaublich stark und beeindruckend.
Ist das denn auch so eine Art Wahrheit, die alle Frauen verbindet? Weil du hast ja, das sind ja Frauen der unterschiedlichsten
ja.
Herkünfte, sagen wir mal so, die du dann beobachtet und begleitet hast
ja.
bei dem Weg oder in dieser Transformation. Ist das dann auch spannend zu beobachten, dass das einfach, ja, dass das so ähnlich ist?
Ja, naja, es ist schon sehr, sehr, sehr unterschiedlich.
Mhm.
Ja, also es gibt schon, das ist schon auch spannend. Man glaubt, es ist ein Prozess, der sehr ähnlich ist. Aber gleichzeitig ist, wie jedes Kind, das da rauskommt, sind die Geburten wahnsinnig unterschiedlich. Und manche Frauen gehen natürlich auch durch Phasen der Verzweiflung durch, was aber auch dann wiederum was bewirkt. Und bei manchen Frauen geht's auch nicht, ja. Also, das geht manchmal physiologisch nicht und manchmal geht es psychologisch nicht. Manche Frauen haben ja auch traumatische Erfahrungen gehabt. Also man kann das auch gar nicht wissen, warum es jetzt bei einer Frau zum Beispiel smooth geht oder die schier einen Orgasmus hat und warum es bei der anderen sich so spießt eigentlich. Ja.
Mm-hmm.
Also das sind schon sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen. Aber diese Kraft, das haben schon sehr viele erleben, dass sie überrascht sind von ihrem eigenen mhm. Potenzial, das sie da erleben, dass sie das können. Ja, das ist schön, ja.
Cool. Anfang der 1990er Jahre hast du gemeinsam mit Iris Podgorschek mhm. ein Gebärbett entwickelt. Ich habe mir das Patent runtergeladen, beziehungsweise habe es durchgelesen. Es liest sich extrem komplex. Was war und ist denn der Clou eures Gebärbetts?
Mhm. Naja, da geht es eigentlich um darum, dass Frauen die Gebärposition, in der sie dieses Kind kriegen, ihr Kind kriegen können, selber aussuchen können sollen. Weil es eben nicht für jede das Gleiche, das Richtige ist. Und so wie ich damals gearbeitet habe in dem kleinen Spital, da haben wir das den Frauen ermöglicht, indem die halt auf dem Hocker praktisch am Schluss die Austreibungsperiode bewältigt haben. Und da habe ich aber dann festgestellt, ich bin dann so auf Tournee gegangen. Ich habe so eine Fotos-Dia-Serie gemacht, bin auf Tournee gegangen und habe in Krankenhäusern Ärzten und Hebammen eben diese Fotos gezeigt, um eben auch praktisch diese Idee in die Köpfe reinzubringen, dass diese aufrechte Gebärposition einfach physiologisch viel sinnvoller ist und dass das einfach viel Pathologie auch vermeiden hilft. Aber dann haben alle gesagt, also unsere Frauen wollen das nicht, haben die meisten gesagt. Und es war aber dann schon sehr klar, die Hebammen und Ärzte hatten keine Lust, am Boden so rumzuturnen. Und und was ja auch verständlich ist, wenn einer mal ein bisschen länger im Dienst war und vielleicht schon im Kreuz hat, dann kann man das nicht mehr erwarten. Und die Ärzte haben sowieso immer Angst vor der Pathologie und was mache ich, wenn die Frau zum Bluten anfängt und dann ist sie da am Boden. Und deshalb war die Idee, ein Bett zu gestalten, das praktisch Ärzten und Hebammen es ermöglicht oder erlaubt, mit gutem Gewissen Frauen zu erlauben, ihre Position selber auszusuchen, weil es für die dann nicht anstrengender wäre. Ja, aber trotzdem muss man natürlich eine Frau ermutigen, auch auf unserem Bett praktisch sich nicht liegen zu bleiben, sondern sich zu trauen, also ihrem Körper zu folgen und ihren Impulsen zu folgen. Und dafür ist es jetzt auch da, wo mein Bett steht, an vielen Orten halt nicht die Atmosphäre wirklich, dass Frauen sich so frei dann fühlen und sich zutrauen, dass sie eigentlich selber wissen, was für sie das Richtige ist. Mhm. Ja, weil wenn man ihnen immer erklärt, sie sollen das oder das oder das tun und sie das gewöhnt sind, dann kommt ihnen das halt in einer Situation, wo sie sich ausgeliefert fühlen, der sicherste Weg vor.
Mhm, ja. Der bewährte und nicht genau. Der genau. Den man selber vielleicht sucht oder finden könnte.
Genau, deshalb ist es eigentlich, glaube ich, das Bett ist super natürlich, aber viel wichtiger ist noch die Person, die begleitet, weil die muss es ermöglichen, die muss ihr den Raum geben und die muss ihr das Gefühl geben, dass sie frei ist, ihren eigenen Impulsen auch zu vertrauen und zu folgen.
Muss man ja auch erst einmal können und wissen und lernen, oder? Also eine Grundgeschichte, die gar nicht so leicht ist, oder? Herauszufinden.
Wie? Ja. Obwohl eben unter der Geburt, also da spürt man schon, das taugt mir jetzt oder das taugt mir jetzt. Und dass es nicht wahnsinnig lässig ist, jetzt sich gerade ins Bett zu legen und in Rückenposition oder in Seitenposition, wurscht, da auf diesem Serviertablett dann diese Kräfte durch sich durchzulassen. Das spürt eigentlich jede Frau.
Du bist ja selber auch Mama von drei Kindern. Warst du dann von den Geburten beziehungsweise davon, sie selber zu erleben, auch überrascht, obwohl du es so oft miterlebt hast vorher?
Bei dem ersten Kind, bei der Zora, die ich in Hamburg bekommen habe, da habe ich gerade vorher Gebären und Geborenwerden gemacht und habe eben diesen ganzen Weg des kindlichen Kopfes durch das weibliche Becken animiert gehabt. Und ich habe immer das vor mir gesehen, wo das Köpfchen in welcher Position halt ist. Das war irgendwie ganz spannend. Ich war nicht, also Hebammen und Ärztinnen gebären meistens entweder sehr kompliziert oder sehr einfach. Und da wusste ich jetzt nicht, wo soll ich mich einreihen. Und bei mir war es eigentlich, glaube ich, ziemlich normal. Also ich habe lang gebraucht, aber es war sehr schön, weil es war ein Geburtshaus und es waren super Hebammen und mein Mann hat alles erraten, was ich mir gewünscht habe. Und wir hatten es sogar noch lustig. Ja. Aber wirklich überrascht war ich eigentlich dann meinem zweiten Kind, weil ich mir gedacht habe, ich weiß jetzt, wie es geht. Und das war eben so anders. Ja. Mhm. Also da habe ich, die Luisa habe ich im Vierfüßlerstand bekommen und ich habe mich gefühlt wie ein wildes Tier, ja. Also es war nicht, weil bei der Zora, das war so, da war ich eben in aufrechter Position in der Hocke und es war in Augenkontakt mit der Hebamme. Das war irgendwie schon sehr menschlich eigentlich und bei der Luisa war es komplett animalisch und beim Arthur war es dann so wieder ganz anders und das war das Allerüberraschendste eigentlich, weil da hat die Hebamme, eine Freundin von mir, hat dann eben kurz bevor wie das Köpfchen schon sichtbar war, ich war da an der Sprossenwand, bin mit einer Hand an der Sprossenwand gehangen, hat sie gesagt, ich soll da runtergreifen. Das habe ich dann auch gemacht. Und bei der Wehe, das zu erfahren, also physisch zu erleben, dass wenn die Wehe kommt und das Köpfchen dann noch weiter raus will, dass ich das mit der Hand steuern kann, in was für einer Geschwindigkeit, wie weit geht's denn gut und wo spannst dann zu sehr, dann haltest du ja automatisch dagegen. Ja, das war eine so interessante Erfahrung, wo ich mich auch gefragt habe, warum habe ich das nicht jeder Frau gesagt eigentlich, ja? Und meine Hebamme hat dann gesagt, Goi, brauchst eine Oberösterreicherin, hat gesagt, Goi, brauchst Mähne, die du ein wenig fotografieren. Und hat den Fotoapparat, weil sie wusste, dass ich bei den anderen zwei Geburten eigentlich fotografieren wollte, aber es hat irgendwie immer nicht so gut geklappt. Und dann hat sie den Fotoapparat geschnappt, ist auf die andere Seite vom Raum gegangen und hat eine Fotoserie gemacht, während ich halt selber diesen Kopf rausgelassen habe. Und leider ist die Fotoserie total unscharf und man kann fast nichts erkennen. Aber die Erfahrung war toll, eben weil ich so genau gespürt habe, wie weit geht's jetzt, ja. Und es war einfach schön. Ja.
Super, klingt super spannend.
Ja. Und da war ich eben wirklich, da habe ich mir gedacht, warum hat uns das niemand gelernt? Ja, ich wusste schon, dass die Renate hat das schon erzählt, dass sie am liebsten gar nicht hingreift. Ja, weil wir haben in der Hebammenschule haben wir gelernt Dammschutz, ja, und jede Hebamme hat dann so ihre Griffe und wie sie es am liebsten macht, also mit dem Daumen und das und welche Öle und bla bla bla. Aber das Wichtigste ist eigentlich wiederum der Frau zu ermöglichen, das selbst mitzugestalten. Da hätte man dann am wenigsten Geburtsverletzungen auch, ja, weil wer soll es besser spüren als die Frau, wie schnell das jetzt möglich ist oder nicht.
Ja. Ist es mittlerweile eher gang und gäbe, dass man das auch in der Form erleben kann?
Nein, leider nicht. Nein. Also es ist mittlerweile leider immer noch so, dass es hat sich schon sehr, sehr vieles verändert. Also wie ich angefangen habe, gab es zum Beispiel diesen Standard, Dammschnitt. Mhm. Ja, also da wurde jede Frau in meiner Ausbildung, hat jede Frau einen Dammschnitt bekommen, ob sie ihn gebraucht hat oder nicht, weil uns wurde erklärt, ja, die Ärzte müssen ja das Nähen lernen. Ja. Und das ist jetzt heute nicht mehr so, zum Glück. Aber das zum Beispiel, dass nicht der Dammschutz verhindert, dass da jetzt was reißt, sondern die Art und Weise, wie die Frau atmet und zum Beispiel den Mund aufmacht und so weiter, dass das viel wichtiger ist als jede Technik. Das hat sich noch nicht so wirklich durchgesetzt, leider. Sehr, sehr viele Frauen liegen immer noch, was einfach komplett unphysiologisch ist, aber halt für die betreuenden Personen
einfacher.
Einfach.
Gruselig.
Ja, und dass es immer noch so ist, das ist schon zum Verzweifeln eigentlich manchmal.
Ja. Das Hebammenwesen und Wissen hat ja auch dann deine Karriere als Filmschaffende geprägt. 1995, du hast vorhin schon ganz kurz angesprochen, wurde beispielsweise dein populärwissenschaftlicher Film Gebären und Geboren werden veröffentlicht. Damit ist dir ein Grenzgang zwischen den emotionalen und physiologischen Seiten einer Geburt gelungen. Hattest du in deiner Hebammenzeit den Eindruck gewonnen, dass zu wenig über die Herausforderungen einer Geburt bekannt ist? Also war so die Aufklärung auch eine Triebfeder für diesen Film?
Mhm. Also danke, dass du das so schön beschreibst. Eigentlich war es ein Auftragswerk, weil ich war halt Hebamme und habe dann eine Filmschule gemacht und das hat sich dann irgendwie durchgesprochen und die Universitätsfrauenklinik, also der damalige Primar Huslein, hat halt für seine Studierenden einen Film über die Physiologie der Geburt gebraucht und hat sich gedacht, na, da haben wir ja jemanden, die fragen wir. Also zuerst war es einmal ein Auftrag und dann, dann war das im AKH, sollte ich das ja filmen, da gab es eine eigene Abteilung für Audiovision, also die hatten so Roses, die waren so groß wie dieser Tisch, das waren Computer-Roboter-Systems mit Kränen und Kameras oben drauf und so. Also es war wirklich extrem viel tolle Technik da, aber niemand, der es bedienen konnte eigentlich. Und die vor allem das Setting war grauenhaft, ja. Also weil ich habe da ja vorher schon eigentlich diese in dem kleinen Krankenhaus versucht, wirklich intime Situationen für die Frauen zu schaffen. Ich habe immer gesagt, eigentlich muss ein Raum, in dem man das Kind bekommen soll, darin sollte man es auch machen können wollen.
Wir wissen, was du meinst.
Genau. Und da im AKH waren das einfach so weiß gekachelte Kojen mit so schrecklichen Krankenhausbetten. Und da habe ich mir gedacht, okay, das funktioniert nicht. Ja, also da dreht es mir den Magen um. Weshalb dann eigentlich es so eine Art Mockumentary geworden ist, aus meiner Sicht. Mhm. Ja. Also wir haben dann was inszeniert. Ich habe zum Beispiel das größte Zimmer, das dort gab, habe ich die Fliesen dunkelrot angemalt. Und ich habe auch alles bekommen, worum ich gefragt habe. Eine Sprossenwand habe ich da hinein montieren lassen und Matratzen und so weiter. Und wir haben dann gespielt, dass dort eine Geburtshilfe passiert, die auf evidenzbasierten Ergebnissen eigentlich basiert, wie man halt damals schon gewusst hat, was eine Geburt halt, die Physiologie der Geburt unterstützt. Und wir haben dann, also ich habe dann die Hebammen, die dort waren, die haben vorher noch nie in ihrem Leben eine aufrechte Gebärposition, eine Frau in aufrechter Gebärposition gehabt. Und ich habe denen halt einen Crashkurs gegeben. Und die haben das halt dann so recht und schlecht so geleitet, die Geburten. Der Primar fand das alles super, weil der wollte ja irgendwie sich profilieren mit irgendwas Neuem. Und das war damals irgendwie eben gerade sehr neu. Und ich habe dann auch zum Beispiel diese Animationen die in den geburtshilflichen Lehrbüchern sind, die immer waagrecht dargestellt, also wie der Kopf sozusagen, der Weg des kindlichen Kopfes durch das weibliche Becken. Und ich habe das halt in der vertikalen auch animieren lassen. Und insofern war das eine sehr subversive Arbeit eigentlich, ja, weil die Frauen sind dann dahin gekommen, haben diesen Film im Geburtsvorbereitungskurs gesehen, kommen aber in so eine weiß gekachelte Koje hinein und sagen, aber ich habe mir das anders vorgestellt. Also, und dadurch ist die Beschwerden der Frauen, die dann gefordert haben, sie möchten es aber so haben, hat sich da wirklich was verändert. Also
das ist eigentlich eine Guerillataktik, die ganz, ganz arg notwendig ist in der Frauengesundheit, oder? Um was zu verändern.
Ja, ich habe mir gedacht, ich will das jetzt auch gar nicht groß kritisieren, wie es läuft, weil das bringt nichts. Da machen sowieso alle nur, da gehen alle Rollläden runter. Aber ich tue einfach so, als ob es so wäre, wie es gehört, sozusagen.
Super.
Und der Film ist deshalb irgendwie dann, hat auch deshalb viel bewirkt, weil ich zum ersten Mal diese bis dahin nur in 2D publizierten Vorgänge eben des Kopfes, wie das durch das Becken geht, 3D habe animieren lassen. Und deshalb wird dieser Film heute noch an Universitäten gezeigt, obwohl man das jetzt schon viel, viel einfacher eigentlich zeigen könnte. Aber das war eben etwas, was auch die Mediziner noch nicht hatten. Und deshalb haben dann viele an Universitätsfrauenkliniken und im Medizinstudium wurde dann dieser Film auch gezeigt, was mich natürlich besonders gefreut hat, weil die Ärzte das dann auch einmal gesehen haben, so könnte es eigentlich auch gehen.
Also du hast eigentlich einen Klassiker geschaffen, gleich einmal.
Ja, das war dann tatsächlich ein Klassiker. Mhm. Der wurde auch in 9 Sprachen übersetzt. Also ich habe ihn dann auf Hebammenkongressen gezeigt und es kamen dann von überall eben Anfragen von Hebammen, die gesagt haben, ob sie den übersetzen dürfen. Und ich habe das halt, ja, ich habe mir gedacht, ja, super gerne. Ich habe da auch nichts verlangt dafür. Mhm. Die haben das dann selbst übersetzt. Also ich habe diese Versionen alle und dann halt in ihren Ländern vertrieben. Und also gerade in Osteuropa zum Beispiel habe ich mir sagen lassen, dass der Film tatsächlich auch was bewirkt hat. Mhm. Ja, das ist eigentlich was, wo ich, glaube ich, politisch tatsächlich der wirksamste Moment meines Lebens.
Super, schöner Erfolg, muss man sagen. Ja. 2003, also fast 20 Jahre später sozusagen, ist dein Film Midwives, A Global Perspective on Childbirth erschienen, in dem du Hebammen aus 23 Ländern der Welt die Möglichkeit gegeben hast, über ihren Beruf zu sprechen, über ihre Leidenschaft darüber und auch die sozialen und kulturellen Herausforderungen in ihren Heimatländern. War es aufwühlend für dich, auch diese ganzen Geschichten zu hören und die Frauen, also die Hebammen auch zu erleben?
Ich habe den ersten Teil des Films habe ich in Manila aufgenommen auf einem internationalen Hebammenkongress, wo wirklich aus der ganzen Welt eben Hebammen waren. Und so ein Raum mit 200 Hebammen aus der ganzen Welt. Das hat mich schon extrem beeindruckt, weil du weißt, was die machen jeden Tag, ja, womit die also sich beschäftigen auch. Also und natürlich auch die Erkenntnis, dass die Bedingungen für Frauen immer sehr stark davon abhängen, von der Stellung der Frau in dieser Gesellschaft eigentlich, ja. Und dass man die proaktiv gestalten muss, weil sonst, ja, sonst passiert eigentlich was mit uns, worüber wir dann keine Kontrolle haben, ja. Also die Hebammen wiederum haben mich wirklich, wirklich beeindruckt, weil die ja auch mit die Afrikanischen, mit Female Genital Mutilation zum Beispiel konfrontiert waren, die Südamerikanischen mit illegalen Abtreibungen oder überhaupt mit Geburten im KZ, die Neuseeländischen, das waren überhaupt meine Lieblinge, weil die haben tatsächlich erzählt, wie sie über politische Lobbyarbeit die Gesetzgebung beeinflusst haben, sodass die jetzt tatsächlich dann einen Hausgeburtsanteil von 15% hatten, und gleichzeitig aber ein Outcome, ein kindliches Outcome, das mindestens so gut ist wie der Status von, keine Ahnung, einem Industrieland, das nur 1% Hausgeburtshilfe hat. Nur kann man sich ausrechnen, dass diese Frauen einfach über diese Erfahrungen halt viel gestärkt rausgegangen sind. Und das hat mich deshalb, glaube ich, dass es eigentlich so Lobbyarbeit wahnsinnig wichtig wäre. Ja, von dem zu wenig passieren.
Weil es steckt dann eigentlich eine gute politische Kraft in den Hebammen, oder? Sie sind wirklich, oder
könnte
stecken, ja. Zum Konjunktiv.
Ja. Aber natürlich, die Ärztelobby ist so viel größer und doch auch ja, deutlich wirkungsmächtiger, dass die Hebammen in vielen Ländern halt keine Chancen haben. Mhm. Ja.
Gibt es sowas wie einen roten Faden, der die Hebammen dieser Welt zusammenhält?
Ich glaube, dass schon sehr viele sich auf die Fahnen schreiben, dass sie praktisch Frauen schützen, weil es ist ja diese Begleitung des Prozesses, selbst wenn es jetzt ein hochmedizinischer Prozess ist, braucht die Frau trotzdem, auch wenn sie einen Kaiserschnitt hat oder was auch immer, braucht die Frau trotzdem jemanden, der sie vertritt. Und oft ist es einfach so in Krankenhäusern speziell, dass du deine Persönlichkeit, deine Rechte eigentlich am Eingang abgibst, ja, und dass du dann sehr ausgeliefert bist. Und das ist wahnsinnig schade, weil das so ein Lebensabschnitt ist, in dem man so große Chancen bekommt, eigentlich zu wachsen. Und ja. Das würde ich sagen, ja, dieses Anwältin der Frau sein und des Kindes natürlich auch, des neugeborenen Kindes.
Kann man beschreiben, warum die Frauen, also dass sie Schutz brauchen, ist in der Situation nachvollziehbar. Aber sie brauchen ja auch Schutz gegenüber den Systemen sozusagen, die ja auf der ganzen Welt unterschiedlich sind. Du hast gerade vorhin gesagt, es ist riesige, gibt es riesige Unterschiede zwischen den einzelnen Kontinenten, Ländern und so weiter. Gibt es was sich so durchzieht, wogegen auch Hebammen für die Frauen kämpfen müssen?
Es findet leider immer noch sehr viel, es finden sehr viele Übergriffe statt. Ja, also oft merken die Täter das gar nicht, selbst wenn es Frauen sind. Ja, also vor allem die halt diesen Prozess noch nicht durchgemacht haben, die selber noch kein Kind bekommen haben. Aber oft ist es auch eine Machtfrage einfach, ja, also ja, also ich glaube, die Tatsache, dass es einfach wirklich auch noch sehr viel Gewalt in der Geburtshilfe gibt, spricht dafür, dass Hebammen sich da, obwohl Hebammen ja auch oft die Täterinnen sind, wenn wir uns ehrlich sind. Aber das wäre eine Schlüsselaufgabe, die sie haben, finde ich. Frauen eben auch den Respekt, den die Frau braucht, zu garantieren. Eigentlich.
Ja. Hebammen sind ja einfach oft entscheidend dafür, dass die Eltern die Geburt ihres Kindes positiv erleben können. Mhm. Eben durch die ganze Unterstützung, die du jetzt gerade auch beschrieben hast. Im Film Aller Anfang, der Weg der Hebammen, begleitest du vier junge Frauen, die es geschafft haben, einen Studienplatz zu ergattern, um Hebamme zu werden, was ja gar nicht so einfach ist zum Teil. Darin wird auch das österreichische Gesundheitssystem beleuchtet, in dessen Effizienzbudgets das rundum existenziell Geschehen von Geburten nicht oder nur selten angemessen abgebildet wird. Wie beschreibst du den Idealzustand für werdende Mütter, Väter und Neugeborene?
Also der Idealzustand wäre meines Erachtens eine 1:1-Betreuung, also dass jede Frau eine Hebamme hat, die sie durch die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenende begleiten kann. Liegt eigentlich ein bisschen auf der Hand, oder? Weil das ist im Sport zum Beispiel, wenn jemand eine Hochleistung erbringen muss, dann kriegt diese Person auch einen Coach an die Hand. Und wenn es um was geht, und bei jeder Geburt geht es wirklich um was. Es geht um Leben oder Tod, aber es geht auch um wie kommt die Frau nachher aus diesem Transformationsprozess heraus? Mhm. Ist sie gestärkt oder hat sie das Gefühl, die anderen haben es für sie gemacht? Mhm. Ja. Und insofern, glaube ich, wäre es höchst an der Zeit, so eine 1:1-Betreuung zu ermöglichen. Mhm. Und das ist natürlich eine Frage des Personalschlüssels, weil dass so viele Hebammen auch gerade das Handtuch werfen, hängt damit zusammen, dass die Arbeitsbedingungen in Kliniken halt zunehmend so sind, dass diese Befriedigung, die ich damals erlebt habe, diese emotionale Aufladung nach einer Geburt, dieses mit Frauen durch diesen Prozess begleiten, dieses das Zeuge werden von dem, was für eine Schönheit da drinnen liegt, das hat man heute in vielen Situationen nicht mehr, weil Hebammen auch viel zu viele Frauen gleichzeitig begleiten müssen und dann nur mehr im Dienstzimmer sitzen
und dann halt auf dem Monitor schauen, wie verhalten sich die Herztöne der Kinder, die da gerade alle praktisch noch intrauterin sind. Ja, es gibt einfach zu wenig Hebammen. Der Personalschlüssel stimmt einfach überhaupt nicht.
Zu wenig Geld, ganz einfach auch.
Zu wenig Geld auch, aber auch zu wenig Wertschätzung der Tätigkeit, der Begleitung einer Geburt. Und zwar nicht nur der Sicherstellung, dass das Kind nachher in Ordnung ist, sondern auch eben, dass die Frau einen die Chancen nützen kann, die ihr bei diesem Geschehen eben geboten werden.
Du hast ja dann noch einen sehr, sehr schönen Beitrag geleistet, um die Anerkennung eben dieser wichtigen Arbeit ein bisschen anzukicken und anzupushen. Du hast nämlich 2020 noch neuerlich die Hebammen auf der ganzen Welt in einem Kurzfilm oder die Arbeit der Hebammen festgehalten, in dem Kurzfilm Midwifery, Knowledge, Skills and Practices. Eine Hebamme aus Zypern stellt darin eingangs fest, dass eine Geburt das Überschreiten der eigenen Grenzen und kein einfacher Prozess, sondern ein göttlicher Akt ist. Das sind sehr, sehr schöne Worte aus deiner großartigen Dokumentation, die letztlich dazu beigetragen hat, dass das Hebammenwesen 2023 von der UNESCO in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen worden. Eine tolle Anerkennung.
Ja, das war ein Film, der vom Deutschen Hebammenverband beauftragt wurde, schon im Hinblick darauf, dass man sich bewerben wollte bei der UNESCO, eben da in diese Liste aufgenommen zu werden. Ja, für mich war das ganz, ganz toll, das machen zu dürfen und dass es jetzt eben das Hebammenwesen tatsächlich aufgenommen wurde, ist eigentlich eine Notwendigkeit.
Jetzt ziemlich spät.
Genau.
Ja. Muss, wer sich derart intensiv mit diesen Urthemen für Frauen beschäftigt, eigentlich zwingend Feministin werden bzw. sein?
Ich glaube, ich war schon Feministin. Ich glaube, ich war intrauterin schon Feministin, weil also bevor ich mich noch mit diesen Themen beschäftigt habe, weil meine Mutter, ich bin das erste Kind von fünf, meine Mutter hat zum ersten Mal sich erbrochen, wie sie mit mir schwanger war, und meine Großmutter hat gesagt, agrieren wir leicht am Burm. Und von dem Moment an war ich der Bur, ja. Und ich glaube, ich habe da mir damals schon gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Jedenfalls, dann kam ich raus, dann war anscheinend mein Vater ein bisschen enttäuscht, weil ich eben, er hat ja mit einem Wurm gerechnet, ja. Und meine Mutter hat gesagt, der Papa hat den Kopf hängen lassen und die Blumen, die er mitgebracht hat, haben auch den Kopf hängen lassen. Ja, und dann war ich halt, also nach mir kam zum Glück ein Bub, aber ich war halt recht abenteuerlustig und hab alles Mögliche angestellt und wurde dann immer geschimpft. Und ich war schon als Kind so überzeugt davon, wenn das jetzt mein Bruder gemacht hätte, dann wäre mein Vater stolz auf ihn gewesen. Aber nur weil ich ein Mädchen bin, ist es nicht okay, dass ich da jetzt das und das angestellt habe. Und das hat sich dann so ausgewirkt, dass ich zuerst einmal einfach ich wollte eigentlich kein Mädchen sein. Ewig lang wollte ich absolut kein Mädchen sein und fand alle Mädchen blöd. Kichern nur und sie haben keine Inhalte. Und ich war auch nur mit Jungs unterwegs. Und irgendwann, ich glaube, das war mit der Entdeckung meiner Sexualität, habe ich dann festgestellt, eigentlich ist es eh lässig, ein Mädchen zu sein. Und aber dass Mädchen halt oder Frauen so wahnsinnig unterprivilegiert sind, das fand ich einfach vollkommen daneben einfach. Ja, also ich habe mir gedacht, das ist wirklich etwas, also Frau sein ist ja eigentlich was Schönes, aber ich will dann die Privilegien, die die Jungs haben, die möchte ich auch. Ja. Ja? Also ich möchte zumindest gleich viel wert sein und als solches auch anerkannt werden. Und dann mit dieser Erfahrung, Abtreibungserfahrung und so weiter, habe ich dann auch festgestellt, das ist, ja, ich kämpfe ja auch für mein Leben gerne und das ist wirklich was, wofür es sich lohnt.
Unbedingt.
Ja.
Dein Engagement für FC Gloria, dem Verein, der sich seit 2010 für Geschlechtergerechtigkeit in der österreichischen Filmbranche einsetzt, zeigt, dass du ganz offenkundig in all deinen Berufswelten mit männlicher Dominanz oder auch Ignoranz konfrontiert bist. Ist es mühsam oder befeuert es?
Ich glaube, ich bin da insofern privilegiert, als ich einen extrem dominanten, machistischen Vater habe, der mich einfach mit 13 angefangen hat. Also wir sind in einen ganz starken Machtkampf getreten und durch den habe ich so eine Schulung erfahren, diesen dominanten Männern gegenüber. Und ja, ich habe auch das Gefühl gehabt bei meinem Vater, ich bin als Gewinnerin ausgestiegen. Und das hat schon Spaß gemacht. Und deshalb hat es mir auch in der Geburtshilfe immer Spaß gemacht, mich diesen alten Dudes zu stellen und denen halt irgendwie was entgegenzusetzen. Und in der Filmwirtschaft ist es auch so. Also da gibt es wirklich genügend alte Männer, die ein bisschen in ihre Schranken gewiesen werden müssen. ja, also eigentlich habe ich so das Gefühl, es ist mühsam, es macht mir eigentlich Spaß.
Mhm. War das immer so? War das auch so damals so, als du 1980 oder in den 1980er Jahren Hebamme warst und das dann im Klinikbetrieb erlebt hast? Hast du da auch gerne gekämpft?
Ja.
Also das war einfach dann, ja. Okay, du hast aus der Hüfte geschossen, ja. Sozusagen.
Genau, also da habe ich wirklich, und ich habe auch erfahren eben, dass wenn ich mich auf Augenhöhe mit jemandem messe, dass da auch wirklich was weitergeht, ja, dass ich dann erstens Respekt erfahre, oder ich meine, im Film habe ich das auch erlebt, dass da der eine oder andere Produzent so empört war, dass ich mich gegen irgendwas gestellt habe, dass ich würde nicht unbedingt sagen, dass das dann in einen verstärkten Respekt gemündet hat, sondern eher in so einen Kampf halt. Mhm, und manchmal gewinnt man das und manchmal halt nicht. Aber ich sehe das ein bisschen sportlich.
Ja. Fließend auch, man muss da einfach dranbleiben.
Ja, genau.
gerade schreibst du einer fiktionalen Krankenhausserie, die auf einer geburtshilflichen Station in den 1980er Jahren spielt. Das klingt so spannend wie vielversprechend. Wovon handelt die Serie und von wem? Mhm.
Na, da geht's um, an dieser Serie arbeite ich seit 14 Jahren oder 15. Aber nachdem ich so viele andere Projekte habe, bin ich da immer on and off sozusagen. Und überhaupt so, ich bin sehr, wenn ich, eine meiner Qualitäten ist Hartnäckigkeit. Also ich verfolge immer Projekte über ewige Zeiten. Und irgendwann irgendwann wird dann entweder was draus oder irgendwann wird halt auch nichts draus. Aber wenn es mir so am Herzen liegt wie diese Sache, dann bleibe ich dann tatsächlich dran. Also da geht es um zwei junge Hebammen, die sich gegen ein sehr rigides System behaupten, gegenüber diesem System behaupten, die eben in den 80er Jahren spielt, in den frühen 80er Jahren, wo die Geburtshilfe komplett männlich dominiert war, was ja eigentlich auch absurd ist, oder? Es geht um den Frauenkörper und Frauen hatten überhaupt nichts zu melden. Ja, und das vor dem Hintergrund der zweiten Frauenbewegung eigentlich, die worin sich die das Geschehen auf dieser Station, auf dieser geburtshilflichen Station, die das Setting ist, ebenso wieder gespiegelt hat.
Also dann sind wir jetzt schon in der 15. Staffel sozusagen. Ja. Theoretisch, wenn du jedes Jahr.
Ja, alle zwei Jahre.
Okay, alle zwei
Jahre. Alle zwei Jahre gibt es eine Staffel und eigentlich sind nur sechs Staffeln geplant, weil das war nämlich die Zeit, diese 80er Jahre, wo wirklich eine Revolution passiert ist in der Geburtshilfe, die leider dann irgendwie stecken geblieben ist. Und es bräuchte heute aber wieder eine Revolution oder einige alte Erkenntnisse, wenn die zumindest in die Realität umgesetzt werden würden, dann wäre das schon viel.
Dann müssen wir uns, oder wir freuen uns jetzt einfach, dass die Serie erscheint, ausgestrahlt wird und du dann mit dieser Serie genau das wieder anregst.
Ja.
Ist eine gute Idee.
Das wäre ein Traum.
Ja. Liebe Karin, es war ganz wunderbar, mit dir zu sprechen. Wir könnten noch ewig weiterreden. Vielleicht tun wir das dann auch irgendwann mal wieder. Aber inzwischen wünsche ich dir einen schönen Tag.
Ja, vielen, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen.
Dankeschön.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.